Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören
Der Erste Sinn mit Denise Imbay
und Malte Lahmann.
Begleiten Sie uns auf der Suche nach dem perfekten Klang.
Präsentiert von der Hörregion Hannover.
Viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Der Erste Sinn, ein Podcast der Hörregion Hannover mit Malte Lahmann, der hier zu meiner Rechten sitzt.
Hallo.
Und mit Denise Imbay, das bin ich. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, denn wir begeben uns ja auf die Suche nach dem perfekten Klang. Gibt es diesen perfekten Klang? Wie klingt er? Hat ihn irgendjemand schon mal erfahren, gehört? Und unser Gast heute ist eine ganz fabelhafte Musikerin mit einem sehr besonderen Instrument. Malte, wann hast du das erste Mal von diesem Instrument gehört?
Uff, also das erste Mal das Instrument gehört, wie viele in irgendwie Star Trek-Melodien oder in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen, Serien, dass da mal irgendwas drin vorkam. Das erste Mal verstanden, was es ist, habe ich, glaube ich, wirklich erst relativ spät im Studium dann, wo wir uns damit auch mal beschäftigt haben.
Was glaubst du, wie viel Prozent der Menschheit hat jemals das Wort gehört? Also vielleicht haben sich jetzt, denken manche schon nach, was könnte es sein, den Namen des Instrumentes gehört?
Also jetzt so aus dem Bauch heraus, ich glaube 20% maximal.
Ich muss sagen, ich habe es erst sehr spät kennengelernt, ungefähr vor 15 Jahren oder so. Und das erste Mal live gesehen vor 5 Jahren. Ja, in einem Konzertsaal. Und das Instrument, von dem wir reden, ich möchte das Wort nicht in den Mund nehmen, ich möchte es der Musikerin überlassen, das beschreibt uns jetzt vielleicht einmal unser Gast, Caroline Aik. Herzlich willkommen in unserem Podcast Der Erste Sinn. Hallo Caroline.
Hallo Caroline.
Hallo.
Jetzt habe ich so um den heißen Brei herum geredet, um vielleicht die Leute zum Nachdenken anzuregen und vielleicht ist die eine oder andere Person schon auf die Idee gekommen. Was ist das denn für ein nebulöses Instrument, von dem ich gerade sprach?
Das Theremin. Man erkennt es nicht gleich am Namen, was es ist, denn es wurde nämlich nach dem Erfinder benannt, der das Instrument erfunden hat, der hieß Leon Theremin. Und es ist ein Instrument, welches so eigentlich mit keinem anderen zu vergleichen ist. Das Theremin ist ziemlich das einzige Instrument, was man komplett berührungslos spielt.
Also es ist ein Instrument ohne Saiten oder ohne Tasten, ein Instrument, das man eigentlich in der Luft spielt sozusagen.
Richtig. Man kann allein durch Gesten in der Luft die Tonhöhe und die Lautstärke verändern und Klänge erzeugen. Und das sieht erstmal mal so futuristisch aus, wenn man das sieht. Und dabei ist es tatsächlich dieses Jahr 100 Jahre alt geworden. Also ist die Erfindung 100 Jahre alt geworden.
Wow.
Der Leon Theremin hat das in der 1920 entwickelt. Und hat sozusagen den Grundstein gelegt für die elektronische Musik. Es ist nämlich ein elektronisches Instrument.
Magst du uns das mal beschreiben, wie es aussieht, dieses Theremin?
Früher, ganz früher sah das Theremin so aus, dass es einen Korpus gab, typischerweise einen Holzkasten. In dem Kasten versteckte sich die Elektronik. Und aus diesem Holzkasten heraus ragten zwei Antennen. Wenn man von vorne drauf schaut, auf der einen Seite eine gerade Antenne, auf der anderen Seite eine gebogene Antenne. Wie so eine Schlaufe sieht das aus. Und der Spieler steht also vor dem Instrument, vor den beiden Antennen und je nachdem, in welcher Entfernung er sich zum Instrument befindet, kann er mit der einen Hand die Tonhöhe und der anderen Hand die Lautstärke beeinflussen. Heute ist das ein bisschen kompakter, also der Holzkasten ist nicht mehr so ein großer Kasten, sondern ist ein bisschen kleiner geworden, aber die beiden Antennen gibt es immer noch.
Und eine Antenne ist horizontal, eine ist vertikal und ist es richtig, immer so, dass mit der rechten Hand die Tonhöhe gespielt wird oder gibt es das auch andersrum, sozusagen für
Linkshänder?
Linkshänder.
Es gibt Linkshänder-Theremine, genau. Also die gängige Variante ist die, dass man mit der rechten Hand die Tonhöhe steuert und die gerade Stabantenne, auf die gerade Stabantenne zuspielt. Sieht so ein bisschen aus wie ein Radio. Und mit der linken halt sich vertikal auf die Antenne, auf die Schlaufenantenne zubewegt, dann wird der Ton leiser. Man kann das aber auch umdrehen, oder es gibt auch ja, für Linkshänder-Theremine, wo das Ganze dann genau andersrum funktioniert.
Die Frage ist jetzt, bei so einem verrückten Instrument, was man, ja, wenn es vor einem steht, vielleicht noch nicht mal sofort als Instrument erkennt, wie bist du denn dazu gekommen, dich diesem Instrument anzunähern und es dann so zu perfektionieren?
Ich habe davon gehört, als ich so 7 Jahre alt war, über meine Eltern. Die haben auch selber elektronische Musik gemacht, hatten ganz viele Synthesizer in ihrem Studio zu stehen. Ich habe das sozusagen von klein auf mitbekommen und auch die Klänge mitbekommen. Und wenn man elektronische Musik macht, dann hat man wahrscheinlich von dem Theremin gehört, weil es halt, ja, weil alles irgendwie auf dem Theremin, auf dem Prinzip halt auf basiert. Und genau, dann hatte ich mit 5 Jahren schon angefangen, Klavier zu spielen, hatte ich mit 6 Jahren Geige gespielt und dann stand eines Tages dieser Holzkasten halt im Wohnzimmer, auf dem Wohnzimmertisch. Und mir wurde gesagt, das ist das Theremin und das ist jetzt meins. Das ist für mich und das, genau, habe ich dann angefangen zu spielen.
Wow, ist es denn, würdest du sagen, wenn man das lernen möchte oder so, weil es ja eben keine Tasten gibt und nichts, dass man vorher schon ein anderes Instrument beherrschen sollte, um so eine Art Gefühl für Tonalität zu haben. Also jetzt, wie man jetzt eine auf dem Klavier, sage ich mal, wenn man da die weißen Tasten drückt, dann weiß man, gut, wir haben C-Dur oder A-Moll. Auf so einem Theremin hat man ja alles, immer.
Genau. Das halte ich auf jeden Fall für eine gute Idee. Also gerade das Klavier ist gut, weil es halt visuell die Töne so gut unterteilt und man sich das gut vorstellen kann. Ich habe halt auch Geige gespielt, was mir geholfen hat mit der Intonation, weil auf dem Klavier ich ja halt einen Ton vorgegeben habe und dann muss ich mich um die Intonation nicht, muss mir keine Sorgen machen, es sei denn, es ist komplett verstimmt und dann brauche ich einen Klavierstimmer, aber ansonsten ja, ist das bei der Geige schon ein bisschen schwieriger. Allerdings ist das auch nur zweidimensional. Theremin ist es dreidimensional, wo die Töne liegen und da gibt es ein paar mehr Optionen. Von daher war für mich die Kombination Klavier und Geige zu spielen neben dem Theremin eine sehr gute. Weil ich sozusagen, ja, von allem, was dazu gelernt habe. Wenn jetzt jemand Theremin spielen möchte, dann und noch kein Instrument beherrscht, würde ich auf jeden Fall empfehlen, ein paar Klavierstunden zu nehmen oder auf jeden Fall, ja, sich was Visuelles zu erschaffen, dass man da einen Anhaltspunkt hat.
Du hast gerade von der Dreidimensionalität dieses Instruments gesprochen. Kannst du uns das noch ein bisschen näher bringen?
Genau, also man kann sich vorstellen, beim Theremin gibt es verschiedene Elemente des Instruments. Ja? Das Theremin ist nicht einfach nur das Instrument selber, sondern die Antennen bauen elektromagnetische Felder auf. Das heißt, wir haben einen unsichtbaren Teil des Instruments. Und der dritte Teil ist der eigene Körper. Denn wir beeinflussen mit dem Körper die elektromagnetischen Felder und damit Tonhöhe und Lautstärke. Und dann brauchst du natürlich noch einen Lautsprecher, damit überhaupt ein Ton rauskommt. Das heißt, man muss also wissen, wie sich die Felder verhalten und sich das vorstellen können. Das ist sehr unsichtbar sozusagen. Und nur haben wir bei dieser Tonhöhenantenne zum Beispiel ein radiales Feld, was sich aufbaut. Das kann man sich wie beim Radio halt, das heißt also Radio wahrscheinlich, kann man sich wie beim Radio, bei einer Radioantenne vorstellen. Wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft, dann schlägt das halt Wellen, ne? Und das geht in alle Richtungen bei dieser Antenne. Das heißt, wenn ich mich aber in einem bestimmten Abstand zur Antenne befinde, bekomme ich eine bestimmte Tonhöhe. Wenn ich mich aber von der anderen Seite dem Instrument näher, bekomme ich im gleichen Abstand zu der Antenne den gleichen Ton. Und ob ich jetzt oben an der Antenne das spiele oder unten, bekomme ich auch den gleichen Ton. Das heißt, ich habe unendlich viele Möglichkeiten, einen und den gleichen Ton zu spielen. Und das frei im Raum. Und das ist super, weil ich kann einfach eine Geste in den Raum zeichnen und es kommt ein Ton. Problematisch wird es dann vielleicht, wenn ich einen bestimmten Ton halten möchte und jetzt eine Melodie spielen möchte, die eine bestimmte Tonabfolge beinhaltet.
Ja.
Und da muss ich dann aus dieser Dreidimensionalität rausgehen in eine Zweidimensionalität, um die Töne besser finden zu können. Da stelle ich mir vor, dass zwischen der Antenne und meinem Körper eine Seite gespannt ist, eine unsichtbare Seite. Und im Prinzip auf dieser einen Linie kann ich alle meine Töne finden.
Du kreierst die Töne über den Körper und ich frage mich dann, wenn man so sehr und intensiv mit einem Instrument wie dem Theremin arbeitet, wie du das tust, schon seit deinem 7. Lebensjahr, ob du manchmal, wenn du deine Hände bewegst, Klänge hörst.
Daran habe ich noch nicht gedacht. ich glaube, wenn ich singe, dann bewege ich meine Hände auch so, ja.
Ist ja echt.
Aber ist lustig, nee, das ist mir noch nicht passiert.
Okay, also das wäre für mich
aber,
jetzt so.
Ja, aber ja, wenn ich spreche oder singe, bewege ich meine Hände sehr viel, wahrscheinlich in ähnlicher Form.
Jetzt gibt es ja bei alten Instrumenten, also ganz alten Instrumenten, Geige und so, da gibt es ja wahrscheinlich ganz verschiedene Techniken, die sich Leute ausgedacht haben. Dann haben sich welche bewährt, andere wieder weniger bewährt. Und dann gibt es so eine Geigenschule, gibt es wahrscheinlich bei vielen anderen klassischen Instrumenten auch, die es schon ganz lange gibt. Dieses Theremin gibt es jetzt ja noch nicht so lange. Gibt es da auch mehrere Arten, mehrere Schulen, das zu lernen? Und welche hast du dir angeeignet? Oder wie spielst du das? Hast du da eine eigene Art, das zu spielen?
Das ist tatsächlich nicht noch nicht in Stein gemeißelt, die Spieltechnik fürs Theremin. Denn erstens ist das Instrument ein junges Instrument, also 100 Jahre kann man schon noch als jung bezeichnen. Und auf der anderen Seite gibt es kein anderes Instrument, welches man so spielt. Das heißt, man kann sich auch keine Anhaltspunkte holen. Also ein Akkordeon zum Beispiel, was Tasten hat, das ist auch ein junges Instrument, aber das kann man vielleicht annähernd an ein Klavier sich da Techniken abgucken vielleicht. Und deshalb hat es auch eine Weile gedauert, bis sich Spieltechniken entwickelt haben für das Theremin. Noch dazu kommt, dass die Instrumente vor 100 Jahren oder 80 Jahren ganz anders aussahen als die heutigen und auch anders klang. Der Tonumfang war zum Beispiel ein anderer, also die alten RCA-Theremine, die in den USA gebaut wurden, hatten, glaube ich, nur so 3 bis 4 Oktaven. Heutzutage die moderneren Instrumente haben bis zu 7, 8 Oktaven. Das heißt, die Tonabstände sind andere. Da, wenn man mehr Töne im gleichen Raum hat, dann sind die Tonabstände enger. Und genau, entwickelt hat sich das so. Also eine der bekanntesten Theremin-Theoristen war Clara Rockmore, die Geige gespielt hat und dann Probleme bekommen hatte mit ihrer Bogenhand oder mit ihrer Hand und aufhören musste und Leon Theremin kennengelernt hat in den 20er, 30ern und dann aus Theremin umgestiegen ist. Und da sie Geigerin war, hat sie sich, genau wie auf der Geige, wie man auf der Geige mit 4 Fingern spielt, hat sie sich fürs Theremin 4 Positionen ausgedacht, mit der sie verschiedene Töne anspielen kann. Ich selber habe bei einer Lehrerin gelernt, der Lydia Kavina, die hat Komposition und Klavier studiert. Sie hat mir 5 Positionen beigebracht. Das heißt, da gibt es schon so eine Entwicklung. Ich habe gerade heute Morgen lustigerweise alte Videos gesehen, wie sie mich unterrichtet. Die waren ewig vergraben. Genau, und es war ganz lustig, ich habe gelernt, Gesten nachzumachen. Also ich habe gelernt, wie sie hat mir was vorgespielt und ich habe versucht, sie zu kopieren. So ein bisschen wie beim Tanzen, ja. Also weil Tanzen, da hat man ja auch nur den eigenen Körper als Referenzpunkt. Und so ist es beim Theremin-Spielen auch. Natürlich in Bezug zum Instrument, aber erstmal ist man selber das Instrument auch. Genau, ich habe auch noch auf einem Theremin gelernt, was angelehnt war an so ein altes Instrument. Das heißt, die Tonabstände waren ein bisschen kompliziert angelegt. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie bei einer Geigenseite. Je höher die Töne werden, desto enger werden die Tonabstände. Mhm. Als ich dann, ich glaube so 15, 16 Jahre alt war, kam ein neues Instrument auf den Markt, welches unter anderem die technische Neuerung hatte, dass man Register schalten konnte. Und das heißt, man konnte ausgehend davon war das Feld so eingestellt, dass die Tonabstände alle gleich zueinander waren, wie auf dem Klavier. Was natürlich ein Vorteil ist, wenn man in der Luft ist, wenn man sich in der Luft bewegt und eh schon nichts sieht und dass dann wenigstens man sich verlassen kann, dass der nächste Ton genauso weit weg liegt von dem davor. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also habe ich dann in der Zeit mir eine Spieltechnik ausgedacht, bei der ich mit 8-Finger-Positionen spiele. Wir sind also von 4 auf 5 auf 8, weil ich nämlich gesagt habe, ich möchte die Luft noch konkreter ausmessen können. Ich möchte nicht nur sagen, ich stelle mich in einem bestimmten Abstand zur Antenne, zum Instrument hin, sondern ich möchte einen ganz bestimmten Tonabstand mit meiner Hand ausmessen können. Und das war für mich am naheliegendsten, eine Oktave in eine Handlänge zu bekommen, eine Handspanne. Und darauf baut meine Spieltechnik auf, die ich dann aufgeschrieben habe. Da war ich 17, habe ein Buch rausgebracht. Und diese Oktave und diese 8-Finger-Position, das hat sich jetzt verbreitet. Und ich glaube, dass ja, das so eine Evolution ist das immer sich weiterentwickeln wird. Momentan schreibe ich in meinem zweiten Lehrbuch und da sind auch schon wieder Neuerungen drin und es wird noch eine Weile so gehen, glaube ich. Es ist noch kein Ende der Forschung.
Wow.
Wir sind noch nicht am Ende der Forschung angekommen.
Auch spannend, ne, dass man quasi Teil der Musikhistorie auch wird, wenn man das Instrument prägt und wer weiß, vielleicht eventuell gibt es ja auch mal eine Version dieses Instruments, wo du dann auch nochmal mit Instrumentenbauern dich zusammengesetzt hast und gesagt hast, das und das könnte man vielleicht auch noch verbessern. Also, wenn genau. Das noch sich die ganze Zeit so entwickelt.
Das gibt es bestimmt auch, ja.
Dein Theremin sieht ganz besonders aus. Also ich habe mir jetzt ein paar angeguckt. Das sieht anders aus als andere. Ist das ein, ich wackel die ganze Zeit mit meinen Fingern hier rum, weil ich versuche mir gerade vorzustellen, wie ich das selber spiele. Was ein bisschen lächerlich, glaube ich, aussieht. Aber du hast eine andere, also es ist ein besonderes Instrument oder irre ich mich da? Es ist eins von der Stange.
Genau, also da es sich ja um ein elektronisches Musikinstrument handelt, gibt es jetzt nicht wirklich viele Einzelanfertigungen. Nur das wird heutzutage nicht mehr hergestellt, deshalb sieht man das nicht so oft. Das wurde von Robert Moog noch gebaut oder designt. Der ist ja, glaube ich, 2005 gestorben. Und das war so das Letzte, was er auf den Markt gebracht hat. Und dann hat die Firma Moog das irgendwann aufgehört zu bauen. Deshalb kann man das heute nicht mehr im Laden kaufen, sondern nur noch Secondhand.
Ein sehr, sehr schönes Instrument. Wie viele dieser Instrumente hast du bereits bespielt oder besitzt du? Nur dieses eine oder mehrere?
Ich besitze 3 Instrumente. Also ich habe mein altes noch sozusagen, was ich bekommen habe, als ich 7 war. Das hat auch einen ganz anderen Klang noch. Dann habe ich das aktuelle, auf dem ich spiele. Und dann noch ein einfacheres Modell, was so ein bisschen hochgetunt ist, falls mal eins ausfällt, dass ich auf das zurückgreifen kann.
Du selbst hast ja dieses Lehrbuch geschrieben und unterrichtest auch Theremin. Du nimmst dich also dieses Instrument nochmal auf eine ganz besondere Weise an, nämlich hältst sozusagen, dass es gespielt wird am Leben. Wie viele Thereministinnen gibt es denn heute weltweit? Weißt du das? also die das professionell betreiben und damit auch Geld verdienen mit ihrer Arbeit.
Ja, genau, das ist nämlich der zweite Teil des Satzes. Also es gibt natürlich viele Leute, die sich das kaufen, die das spielen und die daran interessiert sind. Also und vor allem die Zahl steigt auch immer mehr, sehe ich auch an den Schülern. Und das hat auch was mit dem Internet zu tun, dass sich halt Leute jetzt Videos angucken und dass dann Videos im Netz kursieren, die bekannter werden und Leute dann darauf aufmerksam werden. Die Anzahl der professionellen Spieler ist dann trotzdem noch gering, weil man natürlich auch eine gewisse Zeit da investieren muss und es auch noch nicht irgendwie an Hochschulen oder Musikschulen unterrichtet wird. Zumindest sehr wenig. Vielleicht gibt es 2 Musikschulen oder so auf der Welt. Das heißt, man kann es jetzt, die meisten, die zu dem Theremin kommen, sind Erwachsene und haben natürlich dann irgendwie schon einen anderen Beruf oder so. Das heißt, man muss dann wirklich sich da voll drauf einlassen. Ich kann jetzt nicht zahlen, aber es sind nicht wahnsinnig viele.
Es ist
das, wenn du sagst, die das mit Geld verdienen, ich weiß es nicht. Ich will auch nicht, ich kenne bestimmt auch nicht alle Leute, deshalb 10, 20, 30, weiß ich nicht.
Es sind viele Frauen, oder? Die Thereministinnen sind. Also ich lese immer von mehr, also jetzt in der kurzen Recherche, von mehr Frauen als Männern, oder irre ich mich da? Es ist mir aufgefallen. Weiß ich nicht. Wer weiß.
Das kann sein. Die Frage kriege ich auch oft gestellt. Oder, aber es gibt auch Männer, die das Theremin spielen, auch sehr gut. Also
ich habe eine.
Es sind vielleicht mehr Frauen, aber es sind nicht nur Frauen. Also es gibt auch Männer, die das sehr gut beherrschen.
Das originale Theremin ist ja ein monophones Instrument. Das heißt, man kann eine Note gleichzeitig spielen, nicht mehrere. Gibt es da
Richtig. Das ist immer noch so. Geht auch gar nicht anders, weil wir ja nur eine Antenne haben.
Da müsste man quasi 2 Antennen finden und mit 2 Händen gleichzeitig spielen oder so, sozusagen.
Genau, dann beeinflusst sich das aber gegenseitig und so, ne? Also.
Okay, das heißt, da ist die Evolution, wenn man so will, sofern es sich jetzt nicht von der Technik komplett ändert, auch abgeschlossen, weil es technisch gar nicht machbar wäre, da 2 Töne zu spielen, auch zu bedienen.
Man hat ja auch so schon genug zu tun.
Also, nein, das war... natürlich.
Also,
das Instrument nicht abwerten.
Aber experimentiert. Also so ist es nicht. Ich habe davon auch schon jahrelang geträumt und ich habe es letztens auch geschafft. Allerdings dann nicht über das Theremin, sondern über zusätzliche Geräte. Mhm. Ich bin da gerade mitten im Experimentieren mit MIDI-Controllern, die auch durch Gesten steuerbar sind und so. Mhm. Das hat dann nichts mit dem Theremin-Prinzip zu tun, aber man kann sich dann des Klanges des Theremins bedienen und das dann modulieren, so dass man zweistimmig spielen kann. Mhm. Ganz einfach ist natürlich einfach ein Pedal dazu zu schalten, Gitarrenpedal, ein Harmonizer heißt das, und dann kann man 2 Töne parallel spielen, aber nicht unabhängig voneinander. Genau.
Wenn du von deiner Arbeit erzählst, von deiner Arbeit mit diesem Instrument, dann höre ich daraus, du bist irgendwie Physikerin, Choreografin, Musikerin, irgendwie auch Forscherin. Siehst du das auch so? Also das ist irgendwie noch ein bisschen mehr als nur zum Musizieren, so fühlt es sich für mich an.
Auf jeden Fall. Und das merke ich gerade beim Buchschreiben. Also ich schreibe das auch nicht alleine, sondern ich schließe mich rück mit einer Physiotherapeutin, mit einem Physiker und dann mit einer Schülerin, die die richtigen Fragen stellt. Da sind halt viele Aspekte drin. Und so ein bisschen philosophisch ist es auch noch.
Genau. Es ist vor allem auch so, dass wenn man einen Theremisten oder eine Theremistin spielen sieht und dieses Instrument noch nicht kennt, dass man in Frage stellt, ob das tatsächlich gerade so passiert, wie man es sieht. Also es ist ja so ein bisschen, sieht ja aus wie Magie oder so. Es hat was sehr, ja, was sehr Fantastisches fast. Und man könnte ja auch sagen, ja, die könnte das ja auch einfach ausgeschaltet haben und lässt da irgendwie einen Loop laufen oder wie auch immer. Es ist so ein bisschen, kriegst du sowas manchmal zu hören, dass die Leute sagen, ey, ich verstehe gerade nicht, gar nicht, wie das gehen soll. Und wie oft wirst du gefragt, darf ich mal probieren?
Beides. Also Genau, erstens kann ich das total nachvollziehen, wenn da einfach jemand in der Luft wedelt und sagt, ach, okay, und da kommt jetzt ein Ton raus, weil man sich das so schwer vorstellen kann. Also für mich ist es natürlich schon normal, ja, und ich muss auch sagen, ich sehe ganz, ganz offensichtlich, ob jemand jetzt Playback spielt oder ob er das wirklich spielt, weil ich die einzelnen feinen Bewegungen analysieren kann. Aber wenn man das nicht kennt, dann ist es natürlich klar, oder wenn man überhaupt noch nicht weiß, wie das Theremin funktioniert, dann ja, ist erstmal ein Rätsel. Und deshalb erkläre ich das auch gerne, auch im Konzert, und lasse die Leute erstmal meistens für ein Stück im Dunkeln, und dann lüfte ich das Geheimnis. Natürlich gibt es Leute oder viele Leute, die das gerne probieren wollen, das Theremin. Deshalb biete ich auch Workshops an, und ja, das Tolle ist ja, dass man es nicht anfasst. Das heißt, es kann nichts kaputt gehen.
Aber du musst es, wenn sich jetzt jemand vor dein Theremin spielt, dann musst du es neu stimmen, weil mein Körper wahrscheinlich anders schwingt als deiner? Oder wie ist das?
Richtig beobachtet, ja. Genau, also die Kapazität, die Eigenkapazität ist ja eine andere von jedem elektrisch leitenden Objekt, ne? Und da ist meine Kapazität eine andere als deine. Deshalb kann ich jetzt für dich nicht das Theremin einstimmen. Also das ist nicht so wie beim Geigenunterricht. Wenn man klein ist, dann stimmt noch die Lehrerin oder der Lehrer die Geige ein, sondern das muss man selber machen. Das ist auch so am Anfang eigentlich die Schwierigste, das erstmal zu lernen. So, weil man da eigentlich schon den zweiten Schritt vor dem ersten geht, aber den muss man nur mal machen, um das spielen zu können.
Ändert sich das auch? Bei dir merkst du, dass es vielleicht manchmal auch anders ist? Also wenn du jetzt mehr Wasser getrunken hast oder irgendwas, was mit deinem Körperenergiehaushalt was macht?
Also ich merke, ich bin mir ja am nächsten, wenn ich das Theremin spiele, ne? Und ich merke ganz genau, wie fühlt sich heute meine Hand an, wie fühlt sich mein Körper an, bin ich ruhig, bin ich aufgeregt? Und das spiegelt sich sofort im Ton wieder. Habe ich einen guten Griff? Ja? Kann ich irgendwie die Luft gut greifen? Oder fühlen sich meine Finger vielleicht ein bisschen müde an oder so? Und das schlägt sich halt auf den Ton wieder.
Das ist ein Spiegel.
Versuche das aber eher zu beobachten, genau. Also spiegelt sich wieder, richtig. Mhm.
Was machst du denn, um dich vorzubereiten auf dein Spiel? Also du hast ja auch schon große Konzerte gespielt, wahnsinnig aufregende Dinge wahrscheinlich, auch mit großen Orchestern. Du bist ein richtiger Star als Theremistin, und du hast ja auch ein Klassik-Echo gewonnen und alles Mögliche. Und wie bereitest du dich auf so ein großes Konzert vor, wenn du sagst, wenn ich aufgeregt bin, dann zittert vielleicht meine Hand auch oder so. Wie machst du das?
Zwei Sachen. Erstens, ich bin zum Glück nicht so oft aufgeregt, weil man muss natürlich gut vorbereitet sein. Und zweitens, ich habe immer den Bonus, dass viele Leute das Theremin noch nicht kennen. Und den Bonus hatte ich von Kind an. Und irgendwie ist das so bei mir hängen geblieben, dass ich, dass mir das irgendwie so eine Sicherheit gegeben hat und auch eine Freiheit, dass ich wusste, okay, die Leute denken jetzt, ich kann zaubern.
Ja,
voll gut.
Und das hat sich bis jetzt getragen. Aber natürlich, wenn man das Stück nicht geübt hat und mit sich selber nicht zufrieden ist, dann bin ich aufgeregt.
Das ist total schön. Ich finde es so schön, dass du sagst, du hast so die Freiheit, weil dieses Instrument so unbekannt ist und auch der Mut zu sagen, das wurde jetzt 80 Jahre lang so gespielt, aber ich spiele es jetzt so und entwickle neue Techniken oder so. Also nur so als Mutmaßung. Es ist schön zu hören, dass du dich frei fühlen kannst mit diesem Instrument.
Auf jeden Fall. Also ich bin dem Theremin auf vielen Ebenen dankbar. Für mich ist Freiheit ein ganz, ganz großer Teil in meinem Leben, den ich mir erarbeitet habe. Und das halt in der Ebene, dass ich mental frei bin, wenn ich musiziere, weil nur dann kann ich mich mit der Musik ganz verbinden. Aber auch, ich bin frei zu reisen. Gut, dieses Jahr vielleicht nicht, aber ich kann mich mit Leuten verbinden, die das gleiche Interesse haben. Ich fühle mich überall zu Hause, weil die Familie so klein ist, der Thereminspieler. Und beim Spielen gibt es eine so eine Balance zwischen kompletter Fokussiertheit, weil sonst triffst du den Ton nicht, und aber gleichzeitig einer Freiheit, da du nichts anfährst und du die Einzige bist, die die Kontrolle hat über den Ton, und dein Atem verändert den Ton und nichts anderes. So, und ja, das ist eine Balance, die ich da finde. Und nochmal, um auf die Vorbereitung zu kommen, also vor so einem großen Konzert, es ist wichtig, dass ich mich irgendwie geerdet fühle und dass ich mich gut fühle, dass ich genug getrunken habe, genug gegessen habe und dass die alle Aspekte irgendwie stimmen. Und das ist sehr feinfühlig. Ne? Also ich bin, ja, einmal ist mir das passiert, zum Beispiel, da hatte ich wirklich ein großes Konzert auf einer großen Bühne mit Orchester und es lief alles super. Und dann im Konzert hatte ich so ein Seidenkleid an und plötzlich rutsche ich dann. Und der Boden war rutschig.
Oh.
Man muss alles vorher ausgelegt haben, man muss alles vorher probiert haben, damit man sich genauso wohl fühlt im Konzert wie in den Proben. Habe ich dabei gelernt.
Ja.
Ja, dass man alle Aspekte haben halt eine direkte Auswirkung auf den Klang.
Ist diese Freiheit auch das, was dich eventuell zum Komponieren bewegt hat? Also, dass du selber ja auch mit diesem Instrument Kompositionen schreibst?
Ja, ich glaube, man kann nur komponieren, wenn man... Nee, stimmt nicht. Also man kann auf verschiedene Art und Weisen komponieren. Man kann da theoretisch rangehen, was ich früher probiert habe, aber es nicht so, eigentlich nicht meine Herangehensweise ist. Und dann kann man sehr intuitiv da rangehen und über Improvisation eine Komposition erschaffen. Und das ist für mich, ja, das ist für mich meine Herangehensweise. Und meistens entstehen die besten Stücke zum Beispiel im Soundcheck, wenn man einfach nur mal ein bisschen was rumspielt und gar nicht wirklich nicht nachdenkt, sondern einfach nur Spaß hat, die Akustik ausprobiert, im Moment voll da ist und dann kommt plötzlich ein tolles Pattern oder ein toller Groove oder eine tolle Melodie und ah, okay, die muss ich mir jetzt merken, die muss ich mir aufschreiben.
Genau, jamst also du auch mich, mit anderen oder ist es mehr dann für dich in den Soundcheck quasi, wenn du es so sagst? Also musizierst du auch mit anderen? Jetzt, hast du diesen Moment der Kompositionsfindung auch mit anderen zusammen oder eher alleine?
Ich habe vor 10 Jahren, also genau, ich komme aus der Klassik, ne? Ich habe klassische Musik auch studiert und da es ist nicht so viel mit Improvisation, also hält man sich schon eher an die Noten. Und ich habe nach dem Studium dann angefangen, mit Jazz-Gitarristen zusammenzuspielen und da mich ein bisschen frei zu machen von den Strukturen und einfach drauf loszuspielen und auch vielleicht mal genau das Gegenteil zu spielen von dem, was der Partner spielt. Und zu lernen, irgendwie ja, auf die innere Stimme zu hören und das zum Ausdruck zu bringen, was sich gerade richtig anfühlt. Und dahin, genau, in dem Zusammenhang habe ich halt mit ja, verschiedenen Musikern zusammengespielt und in den letzten Jahren entwickle ich halt meine Stimmen- und Theremin-Projekt, sodass ich dann, wenn ich ein Solokonzert habe, natürlich dann auch Solo-Soundcheck habe und sich dann Sachen entwickeln.
Du hast gerade gesagt, was sich richtig anfühlt. Was fühlt sich denn für dich richtig gut an oder eher welcher Klang? Wir sind ja auf der Suche und das haben wir vergessen über dieses spannende Instrument und auch über deine tolle Art davon zu erzählen. Wir sind ja auf der Suche nach dem perfekten Klang. Glaubst du, dass es den gibt?
Habt ihr das ein bisschen spezifiziert? Also in welcher, was ist für euch perfekt?
Also wir wissen es ehrlich gesagt selber noch nicht. Wir machen uns auf die Suche und fragen Menschen, was perfekt ist in dem Fall. Das darfst du entscheiden. Falls du schon einen Gedanken dazu hast, kannst du den gern teilen. Aber wir haben ehrlich gesagt noch keine konkrete Idee, was perfekt der perfekte Klang sein könnte. Was der perfekte Klang für dich persönlich ist.
Also ich weiß nicht, ob ich nach einem perfekten Klang suchen würde, sondern ich persönlich suche nach dem Klang, der mich am meisten berührt. Und das ist ein ehrlicher Klang, der im kompletten Hier und Jetzt entsteht und mit voller Aufmerksamkeit ausgeführt wird. Das kann auf jedem Instrument so sein. Die Stimme ist für mich, weil es am nächsten auch zum menschlichen Körper natürlich ist, kommt da für mich persönlich vielleicht näher ran als jetzt ein Klavier zum Beispiel. Aber es kommt auch darauf an, wie das jemand spielt. Also ich glaube, von der Klangfarbe her kann es jedes Instrument erschaffen, den perfekten oder den echten wahren Klang, den ihr vielleicht sucht. Ja, natürlich habe ich persönliche Präferenzen. Dadurch, dass ich mit dem Klang des Theremins aufgewachsen bin, tendiere ich schon so in stimmenartige Richtung. Was mich total berührt, sind Sänger oder Sängerinnen, die mit so einem Glissando singen, ohne Vibrato ganz rein. Und das ist für mich persönlich sehr berührend.
Ich krieg ab und zu, wenn du erzählst, eine Gänsehaut. Und ich glaube, das liegt daran, dass du hast vorhin schon gesagt, es ist nicht nur Choreografie, Physik, Musikalität, sondern es ist auch Philosophie. Ganz viele Dinge, die du sagst, so gehen so richtig ans Eingemachte. Du sprichst von Ehrlichkeit, du sprichst von einer Nähe, von Verbindung hast du vorhin gesprochen. Es hat so ein bisschen was von Yoga auch, was du erzählst. Also von dem, wenn man das große Ganze sieht, Yoga bedeutet ja zum Beispiel auch Verbindung. Würdest du sagen, du bist, wir finden den, erstens würdest du sagen, du bist auch Philosophin und zweitens findet man den perfekten Klang vielleicht darüber zu sprechen oder darüber nachzudenken oder eher in der Ausführung von Musik?
Genau, ich glaube, also wie gesagt, ich kann mir gerade noch nicht vorstellen, was perfekt für mich wäre, aber ich würde für mich den auf Englisch würde ich sagen true, echt, also den, der im Zentrum ist, der Klang, der die Seele anspricht, da würde ich sagen, das ist auf jedem Instrument möglich. Solange derjenige, der das ausführt, in dieser
Wahrhaftigkeit oder?
Wahrhaftigkeit ist, genau. Ja.
Ja, sehr schön.
Ja, und das andere Philosoph, ich würde mich jetzt nicht als Philosophin bezeichnen, weiß ich nicht. Ich bin auch nicht wirklich gut mit Worten, ich bin eher gut mit Musik. Aber ich glaube schon, dass es eine spirituelle Komponente gibt in Musik. Auf jeden Fall, also auf jeden Fall und so wie ich musiziere auch.
Ja, wunderschön.
Sehr schön. Also das ist ja auch dieses, dass man quasi für mich ist Musik immer sehr emotional und man versucht eine Gefühlssprache quasi. Und deshalb kann ich mich auch ein bisschen wiederfinden in dem, was du sagst, wenn ich dem, der da etwas präsentiert, das Glaube, das Gefühl, was er versucht zu vermitteln, dann trifft das auch oft meine inneren Seiten. Und ich resoniere dann mit und schwinge dann mit. Ich habe noch eine Frage und die ist vielleicht eher technischer Natur. Wenn du Konzerte gibst, dann machst du das auch mit Surround-Konzerten. Das ist jetzt, es gibt zwar schon länger Surround, aber es gibt nicht viele Künstler, die diese Technik nutzen für sich. Wie ist es dazu gekommen und möchtest du darüber ein bisschen was erzählen, was das macht mit den Besuchern, wenn es auf einmal, wenn der Klang um sie rumgeht und nicht nur von einer Seite kommt?
Wie ich ja vorhin schon angedeutet habe, ist das Theremin ja ein dreidimensionales Instrument. Ne? Kann die Töne überall in der Luft anspielen. Kommt dann nur darauf an, welche man genau treffen möchte. Aber im Prinzip kann man jetzt mal als Beispiel sich vorstellen, man hat einen Klangball vor sich und den hält man in der Hand und dann schmeißt man diesen Klangball in den Raum. Und das würde vielleicht ganz einfach auf dem Theremin whoop klingen, ja, weil ich mit der Hand halt näher an die Antenne rankomme. Aber wenn ich den Spieler sehe, höre ich nicht whoop, sondern ich sehe eine Performance, die ich auf keinem anderen Instrument so hinbekomme. Denn ich bin ja sonst immer an mein Instrument gebunden. Ja? Auf dem Klavier kann ich auch das Glissando nach oben spielen. Ja, vielleicht kann ich da auch den Ton in den Raum schmeißen, aber immer, ich muss den Ton ja anfassen dafür. So. Und aus dem heraus, oder aus diesen Gesten heraus, war für mich eigentlich immer der Wunsch da, dass ich, wenn ich diesen Klangball jetzt als Beispiel in den Raum schmeißen möchte, dass der Klang das auch tatsächlich tut. Ja? Dass nicht nur meine Bewegung das andeutet, sondern dass tatsächlich der Klang von meinem Platz von vorne nach hinten ins Publikum wandert und dass das Publikum das auch erfährt. Und wie ist das möglich? Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, indem wir mehrere Lautsprecher aufstellen. Ich arbeite jetzt also mit Lautsprechern, die im Kreis um das Publikum herum stehen. Und dass ich dann live mit einem zusätzlichen Controller die Klangrichtung steuern kann. Also die Klangquelle steuern kann, die Richtung steuern kann, aus der der Klang kommt. So. Genau, und das kann ich tun mit einem Joystick momentan noch. Also ich arbeite noch an einem Controller, der das auch mit der Hand in die Gesten direkt übertragen kann. Und da kann ich beispielsweise auch sagen, ich spiele ein paar Vogelgeräusche auf dem Theremin und lasse die, schaue den Vögeln mit meinen Augen hinterher und mit meiner Hand und gleichzeitig passiert das aber tatsächlich, nämlich die Vögel wandern mit ihren Gesängen von beispielsweise hinten links nach hinten rechts.
Carolina, dein Leben klingt wirklich nach toller, aufregender Spielerei. Also das ist ja wie so eine, wie immer in Bewegung sein und neue Sachen ausprobieren. Und es hört sich auf jeden Fall überhaupt nicht nach Stillstand an. Ich habe noch eine letzte Frage zu diesem Instrument und zu dem Zugang zum Instrument. Weil man hat ja wirklich, wenn man das anschaut und man kann sofort einen Ton erzeugen, wenn man mit der Hand zu oder von der Antenne weggeht. Aber du hast es zu Beginn schon gesagt, es ist nicht so einfach, wie es aussieht, dieses Instrument zu spielen. Habe ich, Denise, trotzdem eine Chance, es zu lernen, auch noch im hohen Alter, so dass ich es mit anderen teilen kann? Das ist eine ganz private Frage übrigens jetzt hier in unserem Podcast.
Auf jeden Fall. Dadurch, dass wir jetzt auch Anleitung haben und ich, aber auch meine Schüler und Kollegen geforscht haben an Spieltechniken und wir quasi eine Anleitung geschrieben haben, oder ist es möglich. Und am Ende hängt es ja dann immer von einem selber ab, ne? Wie viel Zeit hat man, wie viel Talent vielleicht auch oder vielleicht einfach wie viel Gespür für seinen eigenen Körper hier in dem Fall. Und da behaupte ich immer ganz frech, das ist wie bei jedem anderen Instrument auch. Also es ist, ob du jetzt Geige spielen möchtest oder Theremin spielen möchtest, da brauchst du ja für beides die gleichen Veranlagungen oder die gleichen Voraussetzungen.
Das klingt total gut. Wenn man also mit dir lernen möchte, kann man das auch machen. Du bist auch total bereitwillig, zeigst auf YouTube Möglichkeiten, wie man sich dem Instrument annähert. Man kann bei dir sogar Online-Unterricht nehmen, habe ich gesehen. Vielleicht verlinken wir das dann auch alles in unserem Podcast, dass die Leute dich auch finden. Stimme oder Theremin? Wo bist du dir im Moment am nächsten? Wo klingst du am echtesten?
Das wechselt. Aber da ich jetzt, ich bin keine ausgebildete Sängerin, bin ich beim Theremin, ist einfach, das ist mein Zuhause. Und die Stimme ist für mich eine Erweiterung. Aber manchmal fühle ich mich auch sehr wohl dort. Also es ist beides vielleicht, ne? Und dann wechselt es manchmal. Manchmal fühle ich mich vielleicht auch nicht so gut, fühle ich mich gut in der Stimme und meine Arme sind vielleicht müde. Dann, das wechselt.
Du bist ja quasi wie eine Botschafterin dieses Instruments. Und meine Frage ist, Was würdest du dir für die Zukunft wünschen? Es kann theremin-spezifisch sein, kann aber auch ganz allgemein sein über Klang. Was würdest du dir für die Zukunft wünschen, was in der Audiowelt passieren soll?
Wünschen, was ich mir wünsche für die Audiowelt?
Naja, oder also, für den Wohlklang vielleicht.
Für den Wohlklang, okay, verstehe. Ja, ich wünsche mir, dass Leute ehrlichere Musik machen. Also viele machen das auch, das möchte ich gar nicht sagen, aber dass grundsätzlich wir ehrliche Musik hören, auch im Radio, und dass Leute sich dafür sensibilisieren vielleicht.
Ich finde das mit der ehrlichen Musik für mich total greifbar, also diesen Wunsch, den zu haben. Muss ehrliche Musik immer perfekt sein? Also muss es...
gar nicht. Das ist ja die Frage, was perfekt ist. Grundsätzlich sehe ich alle Dinge, die wir tun, ob es jetzt Theremin spielen ist oder Geige spielen oder was auch immer für Aktivitäten, als eine Art, als ein Werkzeug, woran wir wachsen können. Deshalb, viele Leute fragen mich, was wünschst du dir für die Zukunft des Theremins? Botschafterin, ja. Aber ich sehe das nicht so eng, denn für mich ist das Theremin mein Werkzeug, um mich auszudrücken und um über mich zu lernen und über andere Menschen zu lernen. Und es gibt Leute, die das Theremin toll finden, die den Klang toll finden. Und gibt es auch Leute, die es nicht toll finden. Und es ist genauso in Ordnung. Also ich fühle mich da nicht als Missionarin oder so. Grundsätzlich würde ich mir wünschen, oder ja, wenn Leute für sich ein Werkzeug entdecken, und ob es jetzt ein Musikinstrument lernen ist oder was anderes, wo sie zu sich finden können und wo sie einen Zugang zu sich selbst finden können und in sich reinhören können. Und das dann übersetzt in, wenn wir ehrliche Musik machen, heißt es für mich, dass wir uns selber kennen und das ausdrücken können. Und das würde ich mir wünschen, dass das noch häufiger zu hören ist. Oder ja, was heißt wünschen? Es wäre schön, ja.
Schön.
Auch Radiosender und Fernsehen und Internet mehr ehrliche Musik zeigen.
Ich habe gerade gemerkt, ich höre halt fast kein Radio und kein Fernsehen, deshalb kann ich das eigentlich gerade gar nicht beurteilen, aber ich weiß es nicht. Das trau ich mir jetzt gerade nicht, ein Urteil darüber zu fällen. Aber,
ja, aber die Erfahrung, die du gemacht hast, die ist ja einfach so wertvoll. Dass halt ein Instrument, ob das jetzt das Theremin ist oder ein anderes Instrument, dafür sorgen kann, dass man sich selber besser kennenlernt und halt eine andere Art von Ausdrucksmöglichkeit lernt. Das ist ja auch sehr, sehr viel wert. Und da drin ist ja auch diese Ehrlichkeit, wenn man sich dann ganz entblößt quasi und mit dieser Musik ausdrückt, das ist dann ja schon sehr, sehr ehrlich. Und das kann ich total nachvollziehen, dass das schön wäre, wenn das mehr passieren würde.
Und vielleicht ist es beim Theremin, wie auch bei der Stimme, wirklich dann nochmal ein Stückchen näher an einem selbst dran, weil eben der Körper, der eigene Körper, so eine große Rolle mitspielt. Obwohl eine Pianistin auch sagen würde, ich brauche auch meinen Körper und ich spüre mich ganz genau. Und man sieht ja auch da Bewegungen oder so. Aber das ist ja nochmal eine andere Komponente, wie der Körper dort mitklingt.
Das ist richtig, ja. Wobei man bei jedem mit jedem Instrument halt lernen kann. Also es geht ja nicht nur darum, um das Spielen, sondern auch darum, um den Übeprozess, ja, wie ungeduldig bin ich, höre ich mir zu oder versuche ich was zu spielen, versuche ich mich zu verbiegen, versuche ich so zu spielen, wie jemand anders mir das gezeigt hat oder wie ich denke, dass es klingen soll, anstatt so zu spielen, wie ich möchte, dass es klingt. Also solche Sachen, ne? Also ja.
Und dann kann es sein, dass vielleicht ein perfekter Klang gar nicht perfekt im Sinne von rein, also ordentlich gespielt oder tonal richtig ist, sondern vielleicht, dass er gefühlt wird auf irgendeine Art. Würdest du das unterschreiben?
Ja, genau. Also ich komme wieder darauf zurück, dass für mich, also perfekt gibt es ja auch irgendwie nicht, ne? Also das für mich komme ich dann nicht so an den Begriff ran, aber für mich am am nächsten wäre ein Klang, der mich ins Hier und Jetzt bringt.
Wunderschön, das ist ein total schönes Schlusswort. Es macht aber auch irgendwie unsere Suche nicht einfacher.
Ich finde, ich habe sehr viel gelernt in dieser Folge. Vielen Dank.
Ich habe auch wahnsinnig viel gelernt. Vielen, vielen Dank, Caroline Eick. Danke für dieses tolle Gespräch. Danke für deine Offenheit. Du hast uns dein Instrument näher gebracht und wir durften dich auch ein bisschen kennenlernen. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Einladung.